Guten Morgen. Mein Name ist Silke Hahn und ich begrüße Sie und euch und die Kinder aus dem Kindergottesdienst, aus dem Kikigo und auch von den Wühlmäusen ganz herzlich hier zu diesem Gottesdienst. Der Gottesdienst hat heute die Überschrift »Ich sehe was, was du nicht siehst«. Mensch, und apropos nicht sehen, ich sehe hier gar nicht den Henry. Ich hatte hier extra noch ein Kind dazu eingeladen. Kinder, ihr müsst mir jetzt mal ganz dolle helfen. Der Henry, der ist nicht schüchtern, der hat sich wieder irgendwo vertrödelt. Und ich zähle jetzt bis drei und auf drei ruft ihr ganz laut Henry. Eins, zwei, drei. Henry! Ach Mensch, Henry, da bist du ja. Jetzt mach aber mal, dass du nach vorne kommst hier. So, in diesem Gottesdienst. Rolf, lass ihn ruhig da sitzen. Danke. Jetzt musst du auch warten, du. Hier einfach nicht auftauchen und dann mittendrin stören, das geht mal gar nicht. In diesem Gottesdienst, wo es da die Überschrift hat, ich sehe was, was du nicht siehst, da wird der Rolf nachher in seiner Predigt von erzählen. Der Rolf Cyrus ist unser Pastor und der erste Teil der Predigt, den macht er hier für die jüngeren Gäste im Gottesdienst. Ja, und den zweiten Teil der Predigt, den erzählt er für die Leute, die noch im Gottesdienstraum sind, wenn die Kinder mit den Hirtengruppen ausgezogen sind. Also für die Älteren, ne? So, und jetzt möchte ich euch ganz herzlich mit einem Lied begrüßen. Da darf ich auch den Bernd Sander noch nach vorn. Ach, du wolltest nicht? Doch. Ach, schön. Du, das hast du ja mit Henry gemeinsam. Dieses Lied, das sagt euch allen, wie ich das finde, dass ihr heute Morgen hier seid. Das Lied heißt Einfach Spitze und wir legen jetzt sofort los.
So, damit das auch funktioniert, bitte ich mal die Kinder nach vorne. Ihr müsst den Erwachsenen nämlich die Bewegung vormachen, die können die alle nicht. Kommt mal nach vorne. Ich habe da gerade schon so zwei hübsche Mädels angesprochen, die kommen vorweg, aber alle anderen bitte auch. Los, ihr schafft das, das ist gar nicht schlimm.
Thank you.
So, ich danke euch fürs Mitmachen. Das ist ja immer was, wenn man sich hier vorne hintraut, aber ihr habt das ganz super gemacht. Ja, und wenn man so sich bewegt hat, getanzt, gehüpft, wenn man so einmal so richtig in Action war, das konntet ihr bei den Erwachsenen schön sehen, bei mir hört er das so noch ein bisschen, ne? Wenn man so ein bisschen aus der Puste gekommen ist, dann ist es ganz gut und ganz wichtig, auch wieder zur Ruhe zu kommen. Und das wollen wir jetzt auch. Wir wollen zur Ruhe kommen bei Gott und das tun wir durch Gebet. Und ich darf euch bitten, aufzustehen und ich bete dann für uns alle zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier in Freiheit uns versammeln dürfen. Du freust dich über jeden, der da ist, über die Kleinen, die Mittleren und die Großen. Herr, du kennst uns ganz genau und du weißt, wie wir hier hingekommen sind, mit welcher Freude, mit welcher Aufregung, vielleicht auch mit dem, was uns ärgert oder was wir unbedingt noch schaffen wollen. Du alles kennst das. Und jetzt hier in dieser Gottesdienstzeit, da sollst du kommen wie mit einem ganz großen Besen und das alles wegfegen, damit es wirklich so ist, dass unser Kopf und unser Bauch und auch unser Herz ganz frei sind, jetzt in dieser Zeit auf dich zu hören. Wir rechnen damit, Vater, dass du uns begegnest. Amen. Das gehört gar nicht dazu. Mensch, Henry, jetzt bist du endlich hier vorne angekommen. Unser Oma würde sagen, du gehst für drei durch. So lange musste ich nach dir suchen. Was hast du denn hier mitgebracht? Wo tüdelst du denn hier die ganze Zeit dran rum? Na, das ist eine Zeitung. Guten Morgen erstmal. Kannst mich doch hier nicht so vorführen, wie so einen kleinen ungehorsamen Bengel. Ja, Entschuldigung, das war echt blöd. Ja, Mensch, setz dich mal richtig hin, sonst ist für mich blöd. Gut, okay. Und jetzt sag mal, wieso hast du hier die Zeitung mit der du da die ganze Zeit rumhampelst? Ja, weißt du, ich gehe in die vierte Klasse einer Grundschule. Und wenn man in Dortmund in die vierte Klasse geht, dann liest man da 4 Wochen lang die Zeitung. Und meine Lehrerin, die hat gesagt, alles Wichtige, das steht in der Zeitung. Alles über wichtige Sachen in der Welt und über wichtige Leute, das schreiben die da alles in die Zeitung. Und auf der ersten Seite, da steht das Allerwichtigste. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass die Zeitung jeden Tag rauskommt? Ja, Henry, das wusste ich. Hör mal, jeden Tag so viel zu lesen, das ist ja echt viel, du. Also, in dieser Woche, da habe ich die ersten Seiten gelesen. Und weißt du, was am Montag auf der ersten Seite stand? Puh, du, die habe ich jetzt gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich weiß mehr so die ersten Seiten seit Mittwoch. Ja, aber am Montag, da stand was ganz Wichtiges für uns Kinder drin. Da stand drin, dass die Lehrer schon warnen, dass die Mamas uns nicht so übertüddeln sollen. Ach, ja, du musst dir das mal vorstellen. Meine Mama, die fragt mich jeden Morgen 3-mal, ob ich mein Schulbrot eingepackt habe. Und wenn ich richtig Pech habe, du, dann packt die mir das noch selber ein. Mensch, Henry, das ist doch nett, dass die Mama sich so um dich sorgt. Nein, das ist gar nicht, weil wenn ich es vergessen habe, dann kriege ich das Brot vom Medi ab. Und der ist Türke, der hat immer Weißbrot mit Nutella bei. Ah, so ist das. Ja gut, wenn du das sagst, muss ich mal drüber nachdenken. Ja, und dann stand ja was ganz Fürchterliches auf den ersten Seiten, viele Tage lang. ganz böse Menschen haben andere Menschen getötet. Und das war ganz, ganz schrecklich. Wir haben das gar nicht so richtig durchgenommen, weil man kann das nicht so gut verstehen. Aber es war ganz schlimm. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wenn doch auf der ersten Seite das Allerwichtigste steht, der Allerwichtigste ist doch Gott. Wo stand der denn? Eben nicht auf der ersten Seite. Komisch. Aber dann habe ich gedacht, es kommen ja noch so wichtige Persönlichkeiten in der Politik. Hör mal, nee, da schreiben die da auf die zweite Seite, dass bei der FDP frisch angestrichen worden ist. Wie frisch angestrichen? Da hast du was falsch verstanden. Na, die haben eine neue Farbe gekriegt. Das haben die da hingeschrieben. Da hätten sie doch auch was von Gott erzählen können. Das ist doch wohl weitaus wichtiger, als ob bei der FDP gestrichen worden ist. Ach, Henry, das ist manchmal so, das kann ich auch gar nicht alles erklären. Ja, und dann hatte ich Hoffnung. Dann hatte ich gedacht, der Kulturteil, da hat nämlich meine Lehrerin gesagt, da sind die berühmten Leute. Ja, und da habe ich gedacht, also Gott, den kennt ja hier jedes Kind. Der muss da drin stehen, im Kulturteil. Ja, und wen habe ich da gefunden? Warte, ich muss noch mal nachlesen. Ach, wo ist das denn jetzt? Ach, guck hier, der Justin Bieber. Der Justin Bieber? Ja, jetzt sag bloß, du kennst Justin Bieber nicht. Ja, jetzt direkt, wenn du mich so fragst, aber mir sagen, dass ich nicht gut aufpasse, wenn ich nicht weiß, wer Helmut Kohl ist, ne? So eine bist du also. Jetzt weiß ich Bescheid. Mensch, der Justin Bieber, der ist ganz berühmt und bekannt. Der hat sich einen Fuß gebrochen. Oh, Donnerwetter. Und was heißt das jetzt? Ja, hör mal, das kann ich dir sagen. Wenn du dir einen Fuß brichst, ne, dann heulst du, weil dir das weh tut. Und dann humpelst du zum Einkaufen und kochst unser Mittag. Wenn der Justin Bieber sich den Fuß bricht, dann heulen alle Mädchen aus meiner vierten Klasse. Und ich glaube, der hat noch nie Mittagessen gekocht. Naja, dir sei verziehen, du bist ein bisschen älter. Guck mal, da ist auch einer für dein Alter. Als du jung warst, da hat der gesungen. Der wäre jetzt 80 Jahre alt geworden, Mensch, Donnerwetter. Der Elvis Presley, den kennst du bestimmt, ne? Ja, den kenne ich, aber der hat jetzt nicht gesungen, als ich klein war. Aha. Aha, warte mal. Ja. Ja, meine Mama sagt auch immer, ich soll nicht nur nach dem Äußeren gehen. Na, das ist ein ganz schlauer Tipp von deiner Mama, du, ich fühle mich hier richtig gut mit dir. Ja, ja, aber guck mal, die ganzen berühmten Leute. Und wo ist Gott da? Der steht da nicht drin. Weiß ich auch nicht. Das ist aber irgendwie komisch. Sag mal, hat der vielleicht keinen Paparazzi? Wie Paparazzi? Ja, einer, der den immer beobachtet und dann solche Sachen fotografiert und aufschreibt. Kriegen die das vielleicht gar nicht mit, was der Gott alles macht? Mann, ey, muss ich echt mal einen Leserbrief schreiben. Ja, guck, und jetzt kommt noch was ganz Cooles hier, der Sportteil. Hör, Mann, ey, im vierten Schuljahr, da haben wir alle Fahrradtraining und da habe ich mal so gefragt, wenn ich zu alt bin zum Fahrradfahren, naja, so alt bist du doch noch gar nicht, nein, also ich meine, wenn ich einen Führerschein machen will, also den Führerschein, wie mache ich eigentlich den Führerschein? Oh, da habe ich eine richtig tolle Antwort gefunden in der Zeitung, da hat sich das voll für gelohnt, hör mal. Ich guck da so ins Sportteil und da lese ich von Marco Reus. Boah, war das aber cool. Hör mal, der ist 5 Jahre gefahren mit ganz teuren Autos und dann ist der angehalten worden. Ja, das habe ich auch gelesen. Vom Polizist. Und jetzt, wo der 5 Jahre gefahren hat, hat er gesagt, hör mal, könnt er mir jetzt nicht einen Führerschein geben? Und das überlegen die sich jetzt ein bisschen. Ja, so mache ich das später auch. Das finde ich richtig cool. Ja, Henry, ich befürchte nur, das wird bei dir nicht so einfach klappen. Ja, ja, das können wir dann ja noch abwarten. Man muss nicht immer schwarz-weiß malen hier. Ja, da hast du auch recht. Hör mal, und dann, ne? Das darf man jetzt gar nicht so laut erzählen. Aber als ich das erste Mal die Zeitung durchgeblättert habe, da kam ja dann der Lokalteil. Und ich dachte, boah, jetzt wird's richtig cool, ne? Jetzt liest du mal von Captain Curry in Dorstfeld. Und dann sagte meine Lehrerin, nee, darum geht das gar nicht. Und dann dachte ich, ach so, die weiß schon, dass da immer die neuen Gutscheine von McDonald's drin sind. Aber darum geht das auch nicht. Im Lokalteil, da steht nämlich was aus den Stadtteilen, also aus Barob oder Eichlinghofen oder Asseln und Huckade. Aus ganz vielen verschiedenen Teilen steht da was drin. Guck mal, und hier steht sogar was über Körne. Ui, das ist ja klasse. Wollen wir beide mal spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ein Wort mit G. Puh, Henry, da sind ja so viele Wörter auf der Seite. Wie soll ich denn jetzt ein Wort mit G finden? Naja, ich kann dir ein bisschen helfen. Guck erst mal. Da steht Gurke, 2,99. Ach, Gurke. Gurke meine ich gar nicht. Ja gut, du musst mir auch ein bisschen helfen. Ja, pass auf. Das Wort ist ein bisschen dicker gedruckt. Bisschen dicker gedruckt. Aha, Umbau in der Grundschule ist mit G. Nein, Mensch. Guck mal, rechts oben, da. Ach nee, stimmt. Da steht ja was über unsere FEG. Ja, siehste, jetzt merkst es. Guck mal, da steht, dass jetzt eine Woche lang Allianz Gebetswoche ist. Und wir in unserer Gemeinde, wir fangen damit an. Heute Abend ist Eat and Worship Abend. Mensch, schau mal, du kannst ja super Englisch. Ja, und das macht der Crossover mit ganz vielen Leuten, die wir kennen. Zum Beispiel auch die, die da gerade gesungen haben. Und weißt du was? Die laden hier alle ein. Die haben geschrieben, die wollen eine bunte Mischung. Also Leute, zieht euch nicht nur schwarz-weiß an. Die wollen das bunt haben. Ja, okay. Hör mal, und da kommt jetzt was echt für dich. Was kommt denn da? Lass mich mal genauer gucken. Ich muss ja auch hereinlesen können. Ah, ich weiß schon, was du meinst. Ja, da ist Halbzeitabend. Ui, und da sind die Leute aus der Lebensmitte eingeladen. Weißt du, die, bei denen die Mitte immer gut erkennbar ist. Also Henry, jetzt müssen wir aber wirklich aufpassen. Na? Ja, aber ist doch so. Naja, okay. Und die sind da alle eingeladen, damit die über ihre Gaben sprechen. Das finde ich ja cool. Geschenke machen. Ja, genau, das kriegt man da erzählt, wie man seine Gaben in der Gemeinde weitergeben kann. Und weißt du, ich kenne die zwei, die das machen. Die machen ja nämlich auch ganz oft mit den Kindern Musik. Das sind die Anja und der Klaus Lüdemann, die da hinkommen. Das ist bestimmt cool. Die sind immer cool. Jo, dann finde ich ja toll, dass du so eine Werbung machst. Hör mal, und da ist auch was für die Kinder. Das stimmt. Immer freitags ist Kindertreff, ne? Warst du schon mal da? Ja, Kinder, ihr könnt da auch alle hinkommen. Da ist das ganz klasse. Der Leander Körner und der Kelvin Drastik aus unserer Gemeinde, die machen da immer richtig tolle Action. Wir haben da total Spaß. Lade ich euch echt mal zu ein. Super. Ja, guck mal, jetzt können wir die Zeitung auch wegtun. Jetzt haben wir so viel in der Zeitung gelesen. Und nirgendwo in der Zeitung, wo alles Wichtige drin steht, da steht, wo Gott ist. Hör mal, und wenn so schlaue Erwachsene das nicht wissen, die Zeitung schreiben, dann brauche ich dich ja wohl nicht mehr fragen. Wie, du brauchst mich nicht mehr fragen? Ja, ich möchte da lieber mal die Kinder fragen. Du, das finde ich eine gute Idee, aber was mache ich denn in der Zeit? Ach, weißt du, ich mache das jetzt mit dir so, wie meine Mama das immer mit mir macht, wenn sie ein ganz wichtiges Telefonat mit ihrer Freundin Ulla hat. Dann sagt die immer zu mir, Henry, weißt du was? Wenn du mir versprichst, dass du jetzt nicht dazwischen quatscht, dann darfst du hier mal ganz leise mit mir warten. Na, das ist ja klasse. Ich darf hier ganz leise mit dir warten, während du die Kinder fragst. Ja, aber echt nicht dazwischen quatschen. Das nervt nämlich so. Okay, dann gehen wir mal los. Wo sind denn die Kinder, die wir hier fragen können? Wo ist das Mikro? Nee, hier hat sich, das Mikro hat sich hier versteckt. Guck mal, ich habe das ja noch nicht so oft angemacht. Wo geht das denn überhaupt an hier? Rolf, guck mal, da müssen wir doch einen Erwachsenen fragen, was? Oh, der Rolf weiß es auch nicht. Klasse, da kommt Hilfe, super. Also ganz geht's doch nicht ohne Erwachsene, ne? So. Oh, guck mal, selbst einer aus der Technik braucht einen Moment. Da bin ich aber erleichtert. Huhu. Ist alles so? Geht nicht. Kinder, geht nicht?
geht.
Jetzt, cool. So, und ein paar Kinder, die würde ich jetzt richtig gerne fragen, wo ist Gott? Und weil das so eine schwierige Frage ist, da habe ich so ein, zwei schon mal vorher gefragt. Ne? Hier zum Beispiel. Und wenn ich dich jetzt frage, wo ist Gott, dann sag doch bitte deinen Namen, wenn du möchtest, und deine Antwort.
Ich heiße Jonas und Gott ist überall.
Klasse. Haben noch mehr Kinder, die kann ich auch noch fragen. Sag mir doch mal, wer bist du denn?
Laura und Gott ist in unserer Nähe.
Super, ich danke dir. So schöne Antworten. Es ist dann schon mal manchmal so, ne? Ah, da meldet sich noch einer. Super.
Ich heiße Camilla und Gott ist in unserem Herzen.
Super. Boah, was für schöne Antworten. Du möchtest auch gerne noch? Klasse.
Ich bin Marlina und Gott ist im Himmel.
Dankeschön. Möchtest du noch was sagen? Ich komme.
Ich bin Tobin und Gott ist in den unsichtbaren Himmel.
Aha. Habe ich einen übersehen? Möchte noch jemand von euch was sagen? Ich habe mit den Kindern ausgemacht, wenn die den Kopf schütteln, wollen die das nicht. Wolltest du gern noch was sagen? Gut, das wurde schon gesagt. Na, dann danke ich euch. Da bin ich aber froh, Henry, da haben wir noch richtig tolle Antworten gekriegt. Und dafür danke ich euch ganz herzlich, dass ihr da mitgemacht habt und dass ihr euch getraut habt, das hier laut zu sagen. Manchen macht das richtig Spaß, aber das ist eine ganz wichtige Frage. Wo ist Gott? Und wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, das viele von euch vielleicht aus den Schulgottesdiensten kennen. Das ist das Kindermutmachlied und ich freue mich, das mit euch zu singen. Kollekte dabei ein.
Ist Gott.
Das ist ja eine ganz wichtige Frage, denn man sieht Gott nicht. Und man hört ihn auch nicht, jedenfalls nicht so, wie wir andere Menschen hören. Und da passieren oft Dinge, die man mit Gott überhaupt nicht zusammenbringt. Krankheit, Unglück, Krieg, Gewalt. Und dann kommt es, dass wir uns fragen, wo ist denn Gott eigentlich? Ist er überhaupt hier? Kümmert er sich um irgendwas? Ihr kennt doch bestimmt alle das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Wir spielen das als Familie gerne auf langen Autofahrten. Und dann sucht sich irgendeiner einen Gegenstand aus, verrät ihn aber nicht den anderen und dann sagt er, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Und dann dürfen die anderen raten. Ist es das Schild da vorne? Ist es das Haus da hinten? Manchmal entdeckt man die richtige Sache sofort. Aber oft dauert es richtig lange, bis man dann das rote Ding gefunden hat. Und oft klappt das gar nicht. Und da muss derjenige, der sich das ausgedacht hat, ein wenig helfen und sagen, du, guck mal, das rote Ding ist bei uns im Auto. Oder das rote Ding ist irgendwo auf der Autobahn vor uns. Das ist schon interessant, oder? Also eigentlich können das rote Ding ja alle sehen. Aber doch nimmt man es irgendwie nicht wahr. Und man braucht Hilfe, um es richtig zu erkennen. Und wisst ihr, genauso ist das, glaube ich, mit der Frage, wo ist Gott? Wir sehen ihn nicht, wir erkennen ihn nicht, weil wir nicht wissen, wo wir genau hingucken müssen. Und das ist den Menschen schon immer so gegangen. Auch zu der Zeit, wo Jesus noch auf der Erde war und als Wanderprediger unterwegs war. Und ich möchte uns jetzt eine Geschichte aus dem Matthäusevangelium erzählen. Die Menschen damals fragten sich auch, wo ist Gott? Manche fragten sich, hat Gott uns vergessen? Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Die römischen Soldaten, sie haben unser Land besetzt. Wir sind doch ein Volk, das eigentlich unter dem Schutz Gottes steht. Wir haben doch so viele Versprechen von Gott bekommen durch die Propheten. Aber irgendwie hat sich das alles gar nicht so erfüllt, wie wir das gehofft haben. Und so sagten die Menschen damals, Gott ist nicht hier. Wir müssen auf Gott warten. Und sie warteten darauf, dass Gott ihnen einen Helfer schicken würde, einen Leiter, einen Führer, der diese ganzen Probleme, die sie hatten, lösen würde. Ein Messias, so sagten sie damals. Ein Menschen, der von Gott beauftragt, gesalbt war, der besondere Kraft, Autorität hatte, alle Dinge in Ordnung zu bringen, die Situation zu verändern. Darauf warteten die Menschen und sie fragten sich, wo ist er? Wo ist Gott? Und dann kam Johannes der Täufer. Er war der Sohn des Priesters Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Und ähnlich wie bei Jesus hat es um die Geburt von Johannes einige ganz außergewöhnliche Ereignisse gegeben. Als Johannes dann ein Erwachsener war, zog er sich in die Wüste zurück, bis er dann im Alter, so wie Jesus, etwa 30 Jahre alt, am Jordan auftrat. Am Fluss Jordan. Johannes war damals eine beeindruckende Erscheinung. Er trug einen Mantel ganz aus Kamelhaaren. Um seine Hüften hatte er einen ledernen Gürtel und er ernährte sich von Heuschrecken und Honig. Das ist die Speise damals von Nomaden gewesen, von armen Leuten. Ich habe in Zeitschrift gelesen, dass man sich von Insekten sehr gut ernähren kann, dass das Eiweiß sehr gut sein soll. Aber das war auch schon damals etwas Außergewöhnliches für die Menschen. Und Johannes, der war am Jordan und er zog richtig viele Menschen an. Die kamen aus Jerusalem, aus ganz Judäa und aus der Gegend um den Jordan herum. Und Johannes hielt eindringliche Ansprachen an sie. Er sagte, ändert euer Leben, tut Buße. Gott wird jetzt etwas tun. Er wird seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Johannes sprach sehr ernst mit den vielen Leuten. Er sagte ihnen, so geht es nicht. Wenn ihr von Gott angenommen und nicht verurteilt werden wollt, dann muss sich viel in eurem Leben ändern. Und die Menschen nahmen das ernst, was Johannes sagte. Sie bekannten vor Johannes und all den anderen Menschen ihre Fehler, ihre Schuld. Und manche fragten Johannes dann auch, was sollen wir denn tun? Und Johannes antwortet zum Beispiel, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemandem teilen, der hungert. Und zu anderen, zu Soldaten, sagte er zum Beispiel, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Und dann tauchte Johannes die Menschen im Fluss Jordan unter Wasser. Er taufte sie. Und wisst ihr, durch diese Handlung wussten die Menschen, Gott will mich nicht bestrafen. Er vergibt mir. Meine Schuld ist jetzt weg, sie ist abgewaschen von dem Wasser des Jordans. Ich bin rein. Und wenn jetzt Gott kommt, um seine Herrschaft aufzurichten, dann bin ich mit ihm in Reinen. Dann bestraft er mich nicht, sondern schaut er mich freundlich an. Und eines Tages, als Johannes der Täufer so dabei war und im Jordan Menschen taufte und zu ihnen sprach, da kommt Jesus zu ihm. Und Jesus will sich auch von Johannes taufen lassen. Er stellt sich da so einfach in die Reihe mit den Menschen. Und als Jesus dann vor Johannes steht, da sagt Johannes, nee, dich taufe ich nicht. Er sagt zu Jesus, du, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Warum will Johannes den Jesus nicht taufen? Etwa, weil er wusste, Johannes wusste, Jesus ist der Sohn Gottes? Nein, das war es sicherlich nicht. Wir lesen in der Bibel, dass er das erst später verstanden hat. Aber Johannes kennt Jesus. Er ist verwandt mit ihm. Und seine Mutter hat mit der Mutter von Jesus, der Maria, lange Zeit zusammen verbracht. Und seine Mutter, die Mutter von Johannes, hat ihm ganz bestimmt erzählt von den besonderen Umständen bei der Geburt von Jesus. Johannes weiß, der Jesus ist schon irgendwie eine besondere Person. Seine Geburt war noch viel erstaunlicher als meine. Und Johannes wusste, der Jesus kannte sich erstaunlich schon als Kind in den Heiligen Schriften aus. Aber eins weiß der Johannes nicht. Warum will dieser Jesus sich von mir taufen lassen? Denn Johannes wusste, meine Taufe ist dafür da, dass Menschen ihre Schuld eingestehen und sich ändern. Dass sie offen sagen, was sie alles für Fehler gemacht haben. Und Johannes ist ein Meister darin, die Schuld bei anderen Leuten zu erkennen und sie ihnen vor Augen zu führen, die wunden Punkte anzusprechen. Da hat der Johannes wirklich eine Gabe von Gott zu gehabt. Und die hat ihn dann zum Schluss auch das Leben gekostet. Aber als Jesus da vor ihm stellt, fällt ihm nichts ein. Er erkennt einfach keine Schuld bei Jesus, keine Sünde. Und gleichzeitig ist Johannes ein demütiger Mensch. Und er weiß sehr wohl, dass er selber auch Dinge zu bereinigen hat, dass bei ihm Schuld im Leben ist. Und deswegen schlägt er vor, Jesus, dann taufe du mich doch. Aber Jesus sagt zu ihm, wir müssen das jetzt tun, diese Taufe, du und ich, weil Gott das so will. Zögere nicht, mich jetzt gleich zu taufen. Und der Johannes lässt sich darauf ein und tauft Jesus im Jordan. Nach der Taufe steigt Jesus aus dem Wasser und dann passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Es heißt in der Bibel, der Himmel tat sich auf, der Himmel öffnete sich. Und dann kam oben aus dem Himmel etwas herab, der Heilige Geist. Das war anzusehen wie eine Taube. Und diese Taube ließ sich auf Jesus nieder. Und wisst ihr, was dann noch kam? Eine Stimme. Eine Stimme aus dem Himmel. Und die spricht, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Boah. Und dann wissen auf einmal alle Menschen dort am Jordan und alle Menschen in Israel, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der, der uns helfen wird, der alles anders machen wird. Nein, so ist es nicht gewesen. In dem Neuen Testament wird der Bericht von dieser Taufe von Jesus, den finden wir im Neuen Testament viermal. Und da wird deutlich, dass Jesus das verstanden hat, mit Sicherheit auch Johannes der Täufer. Und ob die anderen Menschen das verstanden haben, wird gar nicht gesagt. Viele, die meisten, haben es erst später verstanden. Erinnert ihr euch an die Frage am Anfang, wo ist Gott? Was hat diese Geschichte mit dieser Frage zu tun? Erinnert ihr euch auch noch an das Spiel, ich sehe etwas, was du nicht siehst? Bei diesem Spiel brauchen wir jemanden, der uns einen Hinweis gibt, wo wir gucken müssen, damit wir das sehen, worum es geht. Und genauso ist das auch mit Gott. Wenn wir fragen, wo ist Gott? Und diese Geschichte gibt uns einen ganz wichtigen Hinweis, wo du gucken musst, wenn du Gott sehen willst, erkennen willst. Wenn wir Gott erkennen wollen, dann müssen wir auf Jesus schauen. Und damit meine ich, wir müssen uns mit ihm beschäftigen. Wir müssen die Geschichten, die über Jesus in der Bibel stehen, lesen, darüber nachdenken, Bücher über Jesus lesen, Predigten über ihn hören. Wir müssen uns mit unseren Gedanken Jesus zuwenden. Und dann wissen wir oft immer noch nicht, wo Gott ist, aber wir schauen an der richtigen Stelle. Und dann brauchen wir, wie Johannes der Täufer, eine Stimme aus dem Himmel oder einen Gedanken vom Himmel. Und dann verstehen wir das wirklich, was da in diesem Bibeltext auch steht. Jesus ist Gottes geliebter Sohn. Das heißt, Gott selber ist durch Jesus in diese Welt, in unsere Welt hineingekommen. Und er ist in dieser Welt geblieben, Jesus lebt. Und dann verstehen wir, Jesus ist wie bei der Taufe mitten unter uns Menschen, die Fehler haben, die Fehler machen. Er ist mitten unter uns Menschen, die wir eingestehen müssen, ich habe so viel falsch gemacht. Gott schenkt solche Gedanken vom Himmel. Das tut er durch seinen Heiligen Geist. Und dann verstehst du, Gott ist auch bei mir. Gerade wenn ich merke, dass die Dinge schief laufen, ist Gott bei mir. Gerade wenn ich schwach bin, dann steht er neben mir und dann trägt er mich. Dann trägt er mit mir meinen Stress, den ich habe. Dann trägt er mit mir meine Last, meine Mühe, die ich habe mit der Arbeit, mit Konflikten, mit Ärger, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, mit meinen Freunden. Und wenn du ihm ehrlich sagst, was bei dir aus dem Ruder gelaufen ist, was du falsch gemacht hast, dann erlebst du eine große Veränderung. Dann erlebst du, dass die negativen Gedanken, die dich so runterziehen, die Selbstverdammnis, die du vielleicht auf dir liegen hast, die Schuldgefühle, dass das die Macht verliert. Du wirst frei davon. Das weicht. Und du merkst, Jesus ist da und trägt diese Last an meiner Stelle. Und das Schönste ist, wenn wir das verstehen, dann gilt diese Stimme aus dem Himmel, die zu Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Dann gilt diese Stimme auch für dich und für mich, weil wir mit Jesus verbunden sind. Und dann hören wir, wie Gott uns sagt, ich habe dich lieb. Ich habe Gefallen an dir. Und was gibt es mehr als das, was uns aufbauen kann, was uns ermutigen und trösten kann. Also, lass uns auf Jesus schauen. Das ist wie bei dem Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Und lass uns dann entdecken, wo Gott ist. Bei dir, bei mir. Gerade da, wo wir nicht mit ihm rechnen, wo es uns am schlechtesten geht. Gerade da zeigt er sich besonders gerne. Das ist mein erster Teil und wir singen jetzt miteinander ein Lied und zwar das Lied zum Auszug der Kinder und wir werden da auch eine Gasse, wie immer, bilden, wo die Kinder dann ausziehen können. Ich lese uns jetzt den Predigttext, den ich schon vorhin erzählt habe, noch einmal vor, Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Um diese Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Johannes versuchte ihn davon abzubringen und sagte: Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Aber Jesus antwortete: Zögere nicht, mich zu taufen. Das ist es, was wir jetzt tun müssen. So eröffnen wir den Weg, auf dem der Wille Gottes ohne Abstriche erfüllt wird. Da gab Johannes nach. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte: Dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Ich möchte jetzt gerne mit uns noch ein wenig darüber nachdenken, warum gerade die Taufe von Jesus ein besonderer Ort war und ist, um zu erkennen, wo Gott ist. Und ich bin sicher, wenn wir bei der Taufe hinschauen und verstehen, der Taufe von Jesus hinschauen und verstehen auch, dann werden wir Gott an ganz vielen anderen Stellen entdecken. Diese Taufe von Jesus am Jordan war wirklich ein ganz besonderer Ort. Wer hätte da schon mit dem Messias gerechnet, mit dem von Gott Gesandten, mit dem Sohn Gottes? Das war doch ein Ort, wo Menschen zusammenkamen, die ihr eigenes Scheitern verband. Ein Ort, wo die Menschen ihre Karten offen auf den Tisch legten, wo die Sünder reihenweise ins Wasser stiegen, um sich unter Gottes Gericht zu stellen und wo sie nur noch auf Gottes Barmherzigkeit vertrauen konnten. Die Taufe war ein Ort, wo einer nach dem anderen ehrlich werden musste und eingestehen musste: Ich habe mein Leben nicht so geführt, wie ich es hätte führen wollen und sollen. Und da, an diesem Ort, reiht sich Jesus ein. Er kommt nicht vom Himmel geschwebt, auch nicht mit erhobenem Haupt mitten in seiner Jüngerschar und dann sagt er: Ihr armen Sünder, ich bin gekommen, um euch die Erlösung zu bringen, freut euch. Nein, er stellt sich einfach dazu, er reiht sich ein, er sagt: Ich gehöre dazu. Kein Wunder, dass der Täufer Johannes mit seinem Durchblick in Sachen Schuld protestierte. Und mit seiner Antwort, die ein wenig seltsam zunächst in unseren Ohren klingt, nahm Jesus Johannes den Wind aus den Segeln. Zögere nicht, so sagte Jesus, mich zu taufen. Zögere nicht. Das ist es, was wir jetzt tun müssen. So eröffnen wir den Weg, auf dem der Wille Gottes ohne Abstriche erfüllt wird. Und in der Luther-Übersetzung heißt es: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Und alle Gerechtigkeit erfüllen, das meint im Sprachgebrauch des Matthäus-Evangeliums tatsächlich Gottes Willen zu erfüllen. Das tun, was Gott will. Deswegen ist die Übersetzung der guten Nachricht hier völlig zutreffend. Aber was ist denn Gottes Wille? Was ist der Weg, auf den der Wille Gottes ohne Abstriche erfüllt wird? Der erste Schritt ist jetzt diese Taufe, obwohl sie Jesus eigentlich nicht braucht. Denn wenn Jesus sagt, lass es jetzt geschehen, wir müssen es jetzt tun, dann gibt er damit Johannes ja eigentlich recht. Ja, eigentlich brauche ich diese Taufe nicht. Ich muss hier nichts bekennen, meint Jesus. Aber warum ist diese Taufe für Jesus so wichtig? Gibt sicherlich unterschiedliche Aspekte. Ich möchte jetzt einen Aspekt hier herausgreifen. Erinnern wir uns, was die Stimme aus dem Himmel sagte zu Jesus und Johannes und vielleicht auch zu den anderen Menschen, die dort waren. Hier ist mein Bevollmächtigter. Beziehungsweise, ich habe uns das schon gesagt, diese Stimme aus dem Himmel, die da spricht, die erinnert sehr stark an das, was im Propheten Jesaja Kapitel 42, Vers 1 steht. Dort heißt es nämlich, der Herr hat gesagt, hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Und in Psalm 2, Vers 7 klingt das etwas abgewandelt. Ich gebe bekannt, was der Herr verfügt hat. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich dazu gemacht. Hier wird im Matthäus-Evangelium 1 deutlich. Jesus ist der im Alten Testament von dem Propheten Jesaja angekündigte Bevollmächtigte Gottes oder wie es in älteren Übersetzungen heißt, der Knecht Gottes. Und über diesen Knecht Gottes gibt es einen Text, auch im Propheten Jesaja, aus dem ich uns jetzt ein Stück vorlesen möchte, Jesaja 53, Vers 1. Und Jesus wird hier identifiziert, gleichgestellt mit diesem Knecht. Das wird deutlich, jetzt schon am Anfang von seinem Weg, seinem Dienst, Jesus ist genau diese Gestalt aus dem Alten Testament. Ich lese uns Jesaja 53 einige Verse. Wer hätte geglaubt, was da uns berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross auf dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich, wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Und jetzt verstehen wir, warum sich Jesus taufen ließ. Er identifizierte sich mit den Menschen, die dort bei Johannes zusammenkamen. Er sah diese Menschen, ihr ganzes Scheitern. Er wusste, was sie belastet, diese Leute, die da vor Johannes in den Jordan kamen und sich taufen ließen, ihre Schuld bekannten. Und er wusste, ich muss bei ihnen stehen. Jesus war ganz anders als sie. Er war Gottes Sohn. Die Stimme aus dem Himmel hat das auch bestätigt. Aber trotzdem identifizierte sich Jesus mit diesen Gestalten, die sich taufen ließen. Er sagte mit seiner Taufe, ich bin einer von ihnen, einer von euch, um für sie der Weg zum Leben zu werden. Und das, was mit dieser Taufe geschah, setzt sich im Leben von Jesus fort. Seine Feinde warfen ihm vor, seht ihn euch an. Diesen Vielfraß und Säufer, diesen Kumpan der Zolleinnehmer und Sünder. Jesus verbrachte nicht zufällig so viel Zeit mit solchen Menschen. Es war auch keine Strategie, so etwa, ich gewinne ihr Vertrauen und dann werde ich sie schon retten, dann werden sie mir glauben, was ich ihnen zu sagen habe. Jesus wusste, es ist Gottes Wille, dass ich einer von denen werde, damit es für sie Zukunft und Hoffnung gibt. Liebe Freunde, diesem Jesus folgen wir nach. Einem Jesus, der sich mit der Welt identifiziert. Mit Menschen, die keinem frommen Maßstab genügen, die korrupt und orientierungslos sind. Mit ihnen isst und trinkt Jesus. Mit ihnen feiert er, mit ihnen redet er und mit ihnen leidet er. Das war seine Mission. Und das ist unsere Mission, wenn wir ihm nachfolgen, für uns persönlich und als Gemeinde. Gott stellt uns in eine Welt von Menschen, die mit Glauben erst einmal gar nichts am Hut haben. Und da gehören wir dazu. Uns, wir, die wir Jesus kennen, die wir ihm vertrauen, wir gehören in diese Welt hinein, von Menschen, die mit dem Glauben nichts am Hut haben. Wir sind Teil von ihnen, nicht nur abstrakt. Es geht darum, dass wir mitmachen, dass wir dabei sind. Zum Beispiel, wenn in der Stadt darüber nachgedacht wird, wie Inklusion möglich ist. Wenn überlegt wird, wie das gemeinsame Leben der Menschen in dem Stadtteil, wo unser Gemeindehaus steht, gelingt. Wir sind dabei, wenn unser Nachbar uns zum Skat einlädt oder zum Fußball oder zur Feier. Wir sind dabei, wenn in der Nachbarschaft ein Chor aufmacht und sagt, wir wollen gemeinsam hier mal mit Menschen in der Nachbarschaft Lieder singen. Wir sind dabei, weil Jesus dabei ist. Weil Jesus uns vorangeht, weil Jesus genau dort ist. Und jetzt komme ich noch einmal zu der Frage, wo ist unser Gott? Wir sind ja eine große Gemeinde. Es gibt viel zu tun in unserer Gemeinde. Es gibt viel zu reden in unserer Gemeinde, viele Gelegenheiten, einander zu begegnen, Projekte zu machen. Es gibt auch eine Gefahr dabei. Wir sind so involviert, hineingezogen in das System unserer Gemeinde, dass wir gar nicht mehr bei Jesus draußen, bei den Menschen, die noch gar nicht an ihn glauben, sein können. Ich selber habe das so für mich erlebt, als ich zum Glauben gekommen bin und dann auf einmal schwupp, schwupp, schwupp hatte ich einen Termin nach dem anderen in meinem Kalender und ich war kein Pastor, nicht? Und ich hatte auf einmal 5, 6 Termine und jede Menge Kontakte in der Gemeinde. Und dann habe ich eine erstaunliche Erfahrung gemacht. Mein geistliches Leben ging den Bach runter. Und ich habe gar nicht mehr gespürt, wo und wie Gott ist. Und ich habe mich gefragt, Gott, wo bist du? Was läuft hier falsch? Versteht mich nicht falsch. Ich weiß die biblischen Verheißungen, dass Gott in seiner Gemeinde ist. Aber wenn unsere Gemeinde ein geschlossenes System ist, und das ist eine sehr persönliche Erfahrung auch, ein System, in dem ich mich bewege und ich habe gar nicht mehr Kontakt, Zeit für Begegnung, Zeit für Menschen, die dem Glauben distanziert gegenüberstehen, dann verliere ich Gott aus dem Blick. Denn Gott ist da draußen. Gott ist immer auch bei den Menschen da draußen, bei den vielen Menschen, die gar nicht in unseren Gottesdienst kommen und kommen wollen. Er identifiziert sich mit ihnen. Und wenn wir uns auf den Weg machen zu diesen vielen Menschen in unserer Stadt, dann verspreche ich uns eins, dann werden wir Gott ganz neu entdecken. Denn er ist schon da, erwartet. Und dann erleben wir geistlich Dinge, die wir bisher gar nicht für Möglichkeiten haben. Dann erfahren wir die Nähe Gottes in einer Tiefe und Frische, wie wir es vielleicht schon lange nicht erlebt haben. Wir entdecken Gott neu. Deswegen haben wir als Leitungskreis für unsere Gemeinde für 2015 das Thema im Blick auf dem Weg zum Nachbarn, auf dem Weg zu dir. Wo ist Gott? Ich sehe was, was du nicht siehst. Lass uns auf Jesus schauen und lasst uns dann mit ihm dort sein, wo er sich mit den Menschen identifiziert. Und dann entdecken wir ganz neu, wo Gott ist, was er tut, wie er handelt. Das ist ein spannender Weg. Ich glaube, auf diesem Weg werden wir Abenteuer in unserem Glauben erleben und wird unser Glaube ganz neu frisch und lebendig sein. Und wenn er so ist schon, was ich ja von vielen von uns hoffe, dann wird er so bleiben. Also, Jesus lässt sich taufen. Und wenn wir auf diese Taufe schauen, verstehen wir ganz viel darüber, wo Gott ist.
Danke, Rolf. Die Karin Haddad, die wollte jetzt gern nach vorne kommen. Die Band darf schon mit nach vorne. Die wollte gerne ein paar Gedanken weitergeben, ne? Ich glaube, ja. Hand, Mikro. Puh, jetzt mal es wieder von vorne. Versuch mal. Ja.
Ja. Ich möchte gern etwas sagen. Und zwar waren wir als Familie letztes Wochenende nicht hier. Wir waren auf einer Konferenz, Mehrkonferenz in Augsburg. Und mir persönlich, was ich da mitgenommen habe, ist Anbetung Gottes nochmal ganz neu wichtig geworden. Und die Anbetung ist ihrem Wesen nach ja die Huldigung oder Würdigung oder besondere Wertschätzung einer Person, die dessen auch würdig ist. Und wir als Gemeinde laden regelmäßig in unseren Gottesdiensten dazu ein, Gott anzubeten, unseren dreieinen Gott, dem einzigen, der dieser Anbetung und Huldigung, Würdigung und Wertschätzung überhaupt nur würdig ist. Ich möchte uns als Gemeinde ganz neu dazu ermutigen, genau dieses auch zu tun. Das geht aber nur, wenn wir alles loslassen, alles jetzt hinter uns lassen, an dem wir festhalten, mit unseren Händen, Gedanken, was auch immer. Das können Gebetsanliegen sein, die wir an Gott haben und richten, Dinge, die er für uns oder für andere tun sollen. Das können Entmutigungen sein, Enttäuschungen, vielleicht Ärger, andere Dinge. Es kann geistliche Routine sein, der Glaube, den wir ja schon immer so gelebt haben, die Anbetung, die wir schon immer so gemacht haben, vielleicht eine Routine, die uns die Kraft und die Freude an Gott wegnimmt. Gott aber ist die Liebe selber. Er ist gütig und gnädig, barmherzig. Er ist großartig, der Schöpfer von Himmel und Erde. Wir können eine ganze Reihe sagen, was Gott alles Tolles ist. Und er ist unser Retter. Lasst uns jetzt mit komplett leeren Händen unseren Fokus ganz auf diesen Gott richten und ihm huldigen, ihn würdigen und ihn wertschätzen für das, was er ist und was er für uns getan hat. Wenn wir dann so vor ihm stehen, passiert es manchmal, dass der Heilige Geist uns ganz besonders berührt. Dann lass das einfach zu. Es gibt manchmal Zeilen in den Liedern, die gar nicht mit unserem Leben, mit unserem Glauben so übereinstimmen, weil wir das nicht sind oder leben. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir singen nicht mit, das ist völlig okay, oder wir beten insgeheim zu Gott, dass er genau diese Sache, diese Haltung ihm gegenüber in uns bewirkt. Ich wünsche uns eine gesegnete Anbetungszeit.
Na dann mal los.
Jetzt dürfen alle dazu herzlich aufstehen.
Rise, my soul will rest in your embrace. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns trägst, auch wenn die Wellen, die Wogen hoch sind, wenn um uns herum so viel passiert, wie es gerade im Moment in den vergangenen Tagen auch der Fall ist, dass man nicht so recht weiß, was überhaupt geschieht, wie es weitergehen kann, nach dem, was in Paris passiert ist zum Beispiel. Und trotzdem, Vater, können wir uns sicher sein, dass du immer unter uns bist, dass du, Jesus, immer in unserer Nähe bist, so wie du mitten unter den Getauften warst, bei Johannes, dass wir in deinen Armen sicher sind, Herr. Ich danke dir für diese Zusage dafür, dass du uns das Tag für Tag neu versprichst und bitte dich darum, dass du uns dafür immer wieder sensibel machst und uns daran immer wieder erinnerst, Herr. Es ist jetzt Zeit für zwei oder drei unter euch zu beten, wenn ihr möchtet, bevor wir weitermachen.
ich weiß, dass mein Erlöser, ich weiß, dass mein Erlöser, ich weiß, dass er erhoben steht, darüber meine Schuld erfüllt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Amen.
Ja, ich danke euch, dass ihr gespielt habt, dass ihr uns wirklich mit hineingenommen habt in die Anbetung, so wie Karin das am Anfang ein bisschen noch näher beschrieben hat. Vielen Dank dafür. Zur Anbetung gehört unbedingt auch die Einladung zum Gebet. Diese Möglichkeit gibt es hier auf den Bänken, dort, wo das Kreuz steht. Menschen sind da, die für euch beten und die euch zuhören. Das sind Menschen, die nicht darauf warten, nur an der passenden Stelle ihren eigenen Ratschlag weiterzugeben, sondern das sind Menschen, die wirklich für euch da sein wollen und die Gott in ganz besonderer Weise in ihrem Gebet leitet. Ich kann euch immer wieder nur einladen, das zu nutzen. Ich habe das erst letzte Woche getan und das hat in meiner Woche vieles verändert. Einladen darf ich auch noch, ein bisschen hier zu verweilen. Das Café 7 ist leider geschlossen, aber der Kaffeedienst bietet Kaffee an. Und das könnt ihr gerne nutzen. Unsere Gemeinde ist groß, hat der Rolf vorhin gesagt, und sie ist dabei, sich zu öffnen. Das tut sie in diesem Jahr wieder in einem ganz besonderen Projekt, nämlich dem Ostergarten. Und manche Meldungen, die ereilen mich noch während des Gottesdienstes, die sind so brandheiß, dass ich die kaum anfassen kann. Diese hier kommt von Rainer Klute, der so ein bisschen den Hut auf hat bei allem, was den Ostergarten angeht. Und er sagt hier über dieses Mitgeschriebene, dass Gemeindeleute sich heute ganz exklusiv schon zum Ostergarten anmelden können. Seine Einladung geht besonders an die Lehrer und ihre Klassen, denn diese Plätze sind rar. Und da könnt ihr schon im Vorfeld genau heute dem Link folgen. Den lese ich jetzt hier aber nicht vor. Nee. Der Link geht aber auch an den Alle-Verteiler. Für alle die, die nicht auf dem Verteiler stehen, gibt es die ganz besondere Möglichkeit, am Infotisch die eigene E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Dann wird man auch noch besonders berücksichtigt. Ja, und nun wünsche ich uns allen gemeinsam einen schönen Sonntag. Wir hören noch den Segen von Rolf.
Ja, und dazu stehen wir bitte auf, soweit möglich. Der Herr Jesus Christus segne dich. Er segne dich mit Augen, ihn und damit Gott zu erkennen. Er segne dich mit Augen, dass du siehst, dass er, der lebendige Herr, bei dir ist. Und dass er Gottes Liebe zu dir fließen lässt. Er segne dich mit Augen zu erkennen, dass er, der lebendige und auferstandene Jesus, bei den Menschen ist, die noch gar nicht in Gemeinde unterwegs sind, die in deiner Nachbarschaft, in deinem Freundeskreis sind. Er segne dich mit Augen zu erkennen, wie sehr Gott diese Menschen schätzt und wie sehr sie ihm am Herz liegen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Gedanken und Sorgen und als aller Kummer, der dir das Herz schwer macht, dieser Friede Gottes bewahre dich durch Jesus Christus und in ihm. Amen.